Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
Herzlich willkommen, Leute, zur, ich weiß es nicht, 32., 33. Folge Alleine ist schwer. Normalerweise hört ihr den Jonas ja immer, der geht ja immer direkt in die Vollen und versucht direkt seinen Redeanteil in die Höhe zu treiben. Aber heute habe ich entschieden, ich mache mal den Sven Bender und grätsch ihm richtig schön dazwischen. Ich wollte mich nämlich entschuldigen für die Verzögerung, dass wir jetzt ein paar Tage später erst on air gehen. Das lag an mir. Ich habe immer noch versucht, in das Kopfballduell mit Levy zu kommen. Hat leider die letzten drei Tage immer noch nicht geklappt. Deswegen, sind wir jetzt erst am Start. Aber dafür wird es natürlich inhaltlich, wie immer, fast vom anderen Stern. Das war meine kurze Einleitung in die heutige Folge. Jetzt.
Sehr schön, tatsächlich.
Sehr schön.
Ist spontan oder hast du das überlegt?
Absolut aufgeschrieben. Komplett Wort für Wort aufgeschrieben. Ich habe ein bisschen Zeit gehabt und war auf Wiedergutmachung aus. Aber es scheint euch beiden zumindest gut gefallen zu haben. Das ist ja schon mal ein guter Anhaltspunkt.
Mir hat's gut gefallen. Mir hat's sehr gut gefallen. Ich habe eine Frage an euch direkt mal wieder zum Einstieg. Und darauf kommen wir auch noch gleich zur letzten Folge zurück. 1932, wir sind ja in Folge 32, gab's ein paar Weltmeisterschaften. Weltweit. Es waren also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist Wikipedia alles. Sagt mir doch mal, was das für welche waren. Und in einer Kategorie gab es mehrere verschiedene Weltmeisterschaften. Da will ich dann ein paar Kategorien hören.
Okay.
Also ihr müsst zwei wissen.
Also es gab auf jeden Fall die Weltmeisterschaft 1932 im Kirschkern Weitspucken.
Das ist zumindest nicht bei Wikipedia aufgeführt.
Also ich bin für Handball.
Nee. Handball kriegt nee, leider einen falsch. Guten, soliden Tipp. Dann gab es damals auf jeden Fall eine Feldhockeymeisterschaft. Ausdrücklich Feldhockey. Weltmeisterschaft. Nicht Meisterschaft, sondern leider Weltmeisterschaft.
Falsch.
Ich bin mir nicht sicher, ob du so gut informiert bist, Jonas.
Ich bin sehr gut informiert.
Ich glaube, es ist, ich bin immer noch überzeugt, dass es Handball ist. Wenn es weiter. Nee, ich sag, es ist, dann ist es Leichtathletik.
Nee.
Okay. Also dann, vor allem, das ist schon so flächendeckend eigentlich. Damit hätte ich gedacht, triffst du jetzt zumindest so.
Also es ist auch nichts sagt, ist Außergewöhnliches. Also außer die Unterkategorien bei der einen, das ist ganz witzig. Und alles Restliche gibt es nach wie vor, sozusagen.
Okay, dann war es eine also es sind jetzt keine Unterkategorien, es sind jetzt nicht irgendwie eine Kugelstoß-Weltmeisterschaft oder sowas da gewesen. Das ist ja, Kugelstoßen ist ja im weitesten Sinne
leichter. Ja, leichter. Nee, es ist tatsächlich. Nee, passt.
Okay. Sportarten. Ich bin natürlich drauf, oder ich denke, dass eine Spikeball-Weltmeisterschaft damals ausgetragen wurde. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt tippen sollte.
Ringen.
Oh, Ringen ist schön.
Ja, ist schön, aber ist leider falsch.
Also für mich wird es langsam hier zur Farce. Eine Federball-Weltmeisterschaft.
Nee. Jetzt habt ihr beide drei, noch keine richtig. Also es wird langsam wird's eng.
Sag mal.
Also, ja, ich will ja keinen Tipp geben, da fällt die eine raus, dann könnt ihr sie nicht erraten.
Dann gab es eine Kletterweltmeisterschaft. Mm-mm. Ich gehe gerade alle Sportarten, die wir hier schon mal besprochen haben, durch.
Boulder wurden noch nicht geflasht damals.
Ja. Ja, gut, dann gab es eine Fahrradweltmeisterschaft. Fahrradfahren, wie auch immer.
Ja, das
ist geil.
Ja, es ist, stimmt, das muss ich jetzt zählen lassen. Es gab die UCI Bahnweltmeisterschaft und die UCI Straßenweltmeisterschaft.
Siehste. Also. Jetzt nochmal auflisten können, aber jetzt kommen wir doch langsam rein in das Ganze. So, Luki, jetzt du noch einen Tipp, ansonsten ist es nämlich.
Ja, Motorsport gab es auch auf jeden Fall.
Formel E.
Motorsport, weißt du. Formel E. Lupo Cup.
Polo Harlequin. Rundfahrt.
Komm, ich gebe dann noch eine Ski-Weltmeisterschaft gebe ich noch ins Spiel. Abfahrt
und Segeln.
Super G, den es damals mit Sicherheit noch nicht gab. Diese Dinge. Und jetzt will ich auch nicht mehr raten.
Also
jetzt will ich nicht mehr raten.
Es gab eine alpine Skiweltmeisterschaft.
Guck. Haben wir doch Menschen. Alles gelöst.
Eine
mit Menschen.
Also was es noch gab, war Billard. Und unter Billard gab es noch die Unterkategorie Carambolage.
Oh.
Darunter gab es aber auch noch die freie Partie-Weltmeisterschaft in Espinho, die, und jetzt weiß ich nicht, wie man das ausspricht, entweder Cadre oder Cade 45-1 Weltmeisterschaft. Dann gab es noch die Cade 45-2 Weltmeisterschaft, die Cade 71-2 Weltmeisterschaft, die Dreiband-Weltmeisterschaft und die...
Ein Band auch?
Nee, nur Dreiband. Und die Billard-Artistik-Weltmeisterschaft oder Artistik, weil noch ein E hinterm UU ist, keine Ahnung. Genau, und da gäbe es dann noch Englisch-Billiard, Snooker, da wären noch so ein paar Kategorien gekommen. Eishockey gab es, Eiskunstlauf, Fechten, Nordische Ski-Weltmeisterschaft, Tischtennis-Weltmeisterschaft, das wären alles noch Sachen gewesen, die ich hätte sagen können.
Mhm.
Habt ihr das jetzt geschafft?
Also, ich war jetzt nicht unzufrieden mit unserer Leistung.
Ja, ich finde es auch
vielleicht,
gut.
Vielleicht bin ich auch nicht kritisch genug gegen Luki und mir gegenüber, aber...
Nachdem ich letztes Mal so ein fieses Quiz gemacht habe, will ich jetzt ein bisschen milder sein.
Ja, ich muss zugeben, ich habe dir bei den... du hast nicht ganz, oder vielleicht habe ich auch nicht zugehört, 100% gesagt, wie viel wir auflösen müssen, um das Quiz halt quasi bestanden zu haben.
Ich natürlich auch.
Kann es sein?
Ja, stimmt.
Ich glaube, da wirst du, wenn wir dann wirklich vor den, wie heißt das deutsche Sportgericht? Vor den CAS? Oder wenn wir da vorziehen, das Internationale, ja. Wenn wir da hinziehen, dann wirst du, glaube ich, keine Chance haben. Deswegen würde ich uns jetzt nicht unbedingt mit einer Bestrafung da versehen an deiner Stelle. Ja, sonst stimmt. Wird das hier eine ganz unangenehme Atmosphäre.
Was natürlich trotzdem bedacht werden muss, ist, dass ihr eure Strafe vom letzten Mal nicht eingelöst habt. Deswegen.
Das ist leider erneut korrekt.
Deswegen müssen wir da natürlich überlegen, wie wir vorangehen.
Also, wobei es da ja im Vorfeld dieser Aufnahme gerade das Gespräch gab, dass du dem Luki ein Skript zuschicken wolltest, was du nicht getan hast.
Es gab Kontroversen hier. Intern gab es.
Ich habe kein Skript bekommen. Ich habe gewartet. Ich sitze hier seit zwei Wochen
Folge im Rollkragenpullover. Folge 33 wird dann live vorm Schöffengericht ausgetragen.
Schöffen in anderthalb Meter Abstand sitzen sie.
Ja, aber auch da können die ein gutes Urteil fällen, da bin ich mir ganz sicher.
Natürlich. Okay, dann machen wir es so. Für das Quiz, das habt ihr bestanden. Für das letztrige vom Folge 31 habt ihr natürlich die Strafe noch zu erfüllen und das wird heute geschehen.
In Ordnung.
Okay. Ist es okay? Dann schicke ich euch was rum und dann werden wir es.
Das ist absolut in Ordnung. Das ist doch sehr schön. Dann lass uns doch direkt zu Tagesordnungspunkt 1 übergehen.
Also bei mir ist Tagesordnungspunkt
1.1.
Blabla.
Ja, ich muss sagen, die ersten Minuten, die sehe ich einfach nur als lockere Warmwertrunde für uns immer.
So wie in der Regel die Bayern-Spiele gegen euch, also für Bayern.
Das weiß ich jetzt nicht, ob man das nach dem letzten Spiel so sagen kann. Aber wir können es ja gerne einmal diskutieren.
Bisschen hier provozieren.
Ja. Wie sehen denn zwei Nicht-Profis, die jetzt nicht so viel Ahnung von Fußball haben, wie ihr dieses Spiel?
Also ich sag's mal so, ich bin erst ein bisschen später eingestiegen in das Spiel, was mir natürlich leid tut, aber es ging nicht anders. Und dann, alles, was ich gesehen habe, dachte ich mir dann, wow, wenn nicht heute, wann dann gewinnen? Weil ich es eigentlich echt ausgeglichen fand und fand, dass ihr, also der BVB, wirklich viele Chancen hattet. Und es hat mich auch ein bisschen genervt, weil mich diese 908 Millionen Meisterschaften in Folge so unglaublich nerven gerade. Weil es einfach langweilig ist. Und ja, das war ein bisschen schade. Also eigentlich fand ich es war ein cooles Spiel. Es war echt sehr unterhaltsam. Und Bayern war irgendwie abgezockt. Das ist meine kurze Analyse.
Ich finde, es ist so ein bisschen, vor diesen Spielen bin ich immer so ein bisschen nervös, weil man immer nicht weiß, ob es wirklich sein kann, dass es nach 30 Minuten irgendwie schon 2-0 für Bayern steht oder so. Das ist leider so ein bisschen das Gefühl, was man mittlerweile hat. Ich weiß nicht, wie das als Spieler ist aktuell, aber irgendwie hat man in den letzten Jahren als Dortmund-Fan immer so ein paar Dämpfer reingekriegt, muss man sozusagen.
Ja, ich verstehe, was ihr meint, ja. Das war natürlich, ich bin jetzt auch erst wieder seit einem Jahr da, deswegen... Doch, da waren jetzt eben auch letzte Saison, vor allem dieses 0-4 in der Hinrunde war natürlich ein großer Dämpfer. Das Spiel jetzt, ich tue mich ganz schwierig, eben das auch so einzunorden. Normalerweise kennt ihr das ja, glaube ich, auch, dass ich irgendwie nach dem Spiel relativ schnell eine Meinung zu einem Spiel habe. Und bei dem Spiel habe ich sie immer noch nicht. Und wo wir dann noch was mittlerweile 5, 6 Tage danach sind, weil es irgendwie so, es war so unstrukturiert für so ein
Spitzenspiel. Es war unglaublich unstrukturiert, fand ich auch. Deswegen habe ich gesagt, also, unterhaltsam.
Genau.
Weil ich fand es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, es haben ja auch ganz viele gesagt, zur Werbung für den deutschen Fußball. Ja, in einem gewissen Maße, weil man halt sagt, okay, Bayern ist halt schlagbar. Weil das war halt so die Quintessenz, finde ich, für mich aus dem Spiel. Weil wenn ihr einen guten Tag habt oder ein bisschen besseren Tag, ist ja nicht, dass ihr einen schlechten hattet, dann hätte
ich gewinnen können. Da möchte ich kurz eingreifen. Wir hatten ja nicht mal einen guten Tag. Das war ja das Komische. Wir hatten nicht mal einen guten Tag.
Genau.
Also, und trotzdem irgendwie gefühlt Chancen für dann doch etwas mehr als diese beiden Tore, die wir geschossen haben. Und das, obwohl ich zumindest so von meinem Eindruck jetzt gar nicht mal das Gefühl hatte, dass wir so richtig geil im Spiel waren, so richtig, wie dies die letzten Wochen eigentlich davor war, so eine, wie soll man sagen, auch eine gewisse Souveränität und Stabilität zu haben. Und was mich, ich habe es ja direkt nach dem Spiel gesagt, gewurmt hat, und das ist schön, dass du das jetzt dann genauso aufgenommen hast, Jonas, dass du dann sagst, du bist abgezockter, wenn aber, und das ist das, was ich erwähnt habe, also die Tore allesamt abgefälscht reingehen. Weißt du, was ich meine? Aber dieser Eindruck verfestigt sich dann einfach trotzdem. Das ist in 2 Wochen interessiert keinen mehr, wie die Tore gefallen sind. Aber ich sitze immer noch hier und denke mir, es waren einfach alle 3 Tore abgefälscht. Und die hätten auch Tore anders schießen können, Bayern. Ne? Da müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Es gab 2 knappe Abseitsentscheidungen, bei denen ich auch bei einmal zumindest irgendwie so das Gefühl hatte, dass das vielleicht tendenziell eher kein Abseits. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, vor allem als Spieler auf dem Platz sind diese abgefälschten Dinger sehr, sehr...
Verstehe, ich weiß genau, was du meinst.
Sind die sehr fies, weil man eigentlich so das Gefühl hat, ja, du bist da, du hast noch einen Fuß drin. Bei zum Beispiel jetzt im angesprochenen Kopfballduell mit Levy hatte ich meinen Kopf noch da. Und wenn ich weiter weg gewesen wäre von ihm, wäre kein Tor gefallen. Weil dann wäre der Ball nicht auf meinen Kopf und rein, sondern irgendwo 5 Meter neben das Tor. Und das sind so Situationen, die dich im Spiel extrem vor allem dann stören. Oder was heißt stören? Die dich auch manchmal so ein bisschen runterziehen, wenn du gerade irgendwie so das Gefühl hast, jetzt bist du komplett auf Augenhöhe, du hast deine Chancen vorne. Wir hatten ja auch wirklich 3, 4, 5 Dinger, die gefühlt Tore werden müssen noch. Also es hätte auch ein 5-5 sein können zum Beispiel. Und dann fliegt hinten wieder irgendwo ein Ball rein, nachdem einer von uns einen Fuß drin hatte. Das ist schon für den Kopf nicht immer so einfach. Und deswegen tue ich mich auch so schwer, weil ich finde, der Sieg war keinesfalls unverdient.
Nee, aber ein
Sieg war ich jetzt auch nicht
unverdient gewesen.
Genau, also, aber wenn wir das gleiche Spiel 3-2 gewinnen, dann sagt man exakt das gleiche über uns. Ja. Dann sagt man, ja, heute waren die Dortmunder ein bisschen abgezockter, obwohl sie 4-14-Jährige in der Startaufstellung hatten.
Das stimmt. Und auch dieses abgezockt, ich meine, ich habe es jetzt selber benutzt. Es geht ja eher so, also ich finde, es wird immer leicht benutzt, wenn man nicht genau weiß, woran es liegt. Das ist so wie damals mit diesem Mentalitätsbla. Das ist immer so, wie so ein Platzhalter für irgendwie, ja, genau weiß es eigentlich nicht. Trotzdem muss man sagen, waren halt diese Momente, in denen die halt dieses Sané-Tor war für mich so, okay, was soll das hier gerade? Also es ist ein Angriff gewesen, irgendwie einmal macht irgendwer irgendwo einen Ballverlust und dann zappelt so direkt, weil das war eigentlich eine Phase, wo es jetzt nicht so, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass Bayern jetzt das nächste Tor schießen wird. Und das war halt dann, deswegen verfestigt sich dieses Gefühl dann, glaube ich.
Ja, verstehe ich auch. Ich verstehe auch, was du meinst. Es ist doch schön, dass wir hier so mal über sowas so diskutieren können.
Ich würde gerne noch was anderes auffassen, weil ich letzte Woche, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder die Woche davor, nee, es muss letzte Woche gewesen sein, weil ich Gladbach mir angeschaut habe. Mhm. Und ich finde ich bin richtig Borussia Mönchengladbach-Fan geworden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie mega oft mir Spiele von Gladbach anschaue, einfach weil ich das nicht oft tue, aber die waren irgendwie saugeil. Also die haben natürlich irgendwie 22.000 gewonnen gegen Donetsk oder gegen wen es war. Aber das war einfach, keine Ahnung, alle haben irgendwie Spaß. Marco Rose ist irgendwie gefühlt der entspannteste Trainer, sitzt auf der Bank, lacht die ganze Zeit und denkt sich auch nur, okay, die Jungs machen das schon. Und dann gibt's irgendwie vorne die beiden Franzosen, die ich würde gerne mal in der Mannschaft, in der Kabine dabei sein. Ich glaube, dass die auch nur wachsen machen. Also so.
Das Schlimme ist, ich weiß es komplett, weil ich natürlich auch mit ein paar Leuten darüber rede und ich glaube, dass du der Sache ziemlich nahe kommst.
Ja. Also ich glaube, es macht ziemlich Spaß mit denen.
Ja, und die spielen einfach auch einen geilen Fußball, finde ich. Die haben, wie du es auch schon sagst, irgendwie so das gefühlt einen richtig guten Trainer, der sowohl von der Art als auch Als auch inhaltlich eben richtig was beisteuert. Und die haben auch richtig Qualität. Ich meine, die können trotz der ganzen englischen Wochen, können die ganze Zeit wechseln. Dann haben die noch vorne einen Lars Stindl, von dem ich ja ein absoluter Fan bin.
Ne? Unsung Hero ein bisschen auch, ne?
Ja, ist er voll und ganz. Ja. Aber ist er schon immer. War der bei der Nationalmannschaft, also der ist zwar da Kapitän, aber trotzdem hat man das Gefühl, stehen andere Leute im Fokus. Und der ist aber einer, den willst du als Mitspieler immer in deiner Mannschaft haben.
Ja. Und auch alle irgendwie dann, natürlich sind alle auch sympathisch. Also keine Ahnung, Kramer ist irgendwie mega sympathisch. Jonas Hofmann hat natürlich einen geilen Vornamen. Das
spielt ihm natürlich noch Karten. aber die beiden würde ich jetzt nicht direkt als sympathisch bezeichnen.
Nee, das war, ich habe mir echt tatsächlich, und ich habe einen absoluten Lieblingsspieler, das ist zwar wahnsinnig jetzt ein bisschen randomisiert, aber Rami Benzebaini ist so geil.
Ja, das ist für mich so ein Zocker, ne?
Ja,
das ist
für genau mich Atuba der Neuzeit.
Der ist Timothy Atuba ein bisschen dynamischer, würde ich sagen.
Ja, und nicht ganz so wild. Also schon auch wild, aber nicht ganz so wild. Also,
okay, wollen wir einmal sagen, dass Timothy Atuba vielleicht der wildeste Linksverteidiger in der Geschichte des Fußballs ist.
Aller Zeiten.
Das war ein einziges Feuerwerk an überraschenden Aktionen, was der abgeliefert hat während seiner Zeit.
Und das
gefühlt war der 8 Jahre in Hamburg, aber wahrscheinlich war er nur 2 da.
Ja, und das Allerschlimmste ist, dass ich ihn auch wirklich im Kicker-Team hatte, obwohl ich jedes Mal 5-6er im Jahr kriegen wird.
Ja, der hat halt 8 mal eine 1,5 bekommen und 5 mal 6.
Genau, ja.
Also unser Top. Spiel, ja. Ja. Du wusstest nicht so ganz, woran du bist. Schönen Grüß an meinen Hamburger Dreieck von damals, Sergej Barbares, Benny Laut und Timothy Atuba.
Oh, ich glaube, war das noch die Zeit, als wir eine Mannschaft zusammen hatten, kann es sein?
Das kann sogar sein, dass das noch die Zeit war.
Das war auch die Zeit, wo man immer Zvonimir Soldo genommen hat.
Das kann wirklich sein. Ich glaube, den hatten wir auch in unserer Mannschaft, ja. Aber das ist jetzt nicht die Hälfte der Leute, die das hören, kennt keinen Spieler mehr, von denen die gerade aufgezählt wurden.
Ja, klar, Luki, oder? Zvonimir Soldo?
Klar, ist eine Stuttgart-Legende.
Ist doch von deinem VfB, Luki, na klar.
Ja, klar. Hast du, Luki, hast du eigentlich noch das ärmellose Trikot von Stuttgart?
Ja, klar. Mit Debitel ärmellos, das ist die Kamerun-Edition gewesen von Puma, die Kollegen auch bei der WM getragen
Stimmt.
haben.
Stimmt. Warte mal,
Das gab es auch als Stuttgart-Variante. Ich glaube nicht, dass sie da mal jemals aufgelaufen sind. Ich hoffe es zumindest nicht. Aber ich habe das. Und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass ich es noch habe. Vielleicht zieh es einfach
beim nächsten Mal. Gibt's mal ein Foto vielleicht? Das ist ja wirklich ganz geil. Das müsstest du wirklich mal anziehen. Foto.
Da gibt's schon ein Foto später, oder?
Ja, natürlich. Ich muss es nur mal suchen.
Ist das
in meinem VfB-Schrein.
wo die Namen klein geschrieben wurden, oder? Also der erste Buchstabe.
Ja, das war, glaub ich, ein bisschen später. Das ist so, also ich weiß nicht, was Puma, also ist kein Bashing, aber was die da, wie heißen da, ihr Head-Designer gewesen. Das ist krank.
Oder irgendwas anders gemacht.
Ärmellos ist. Also erstmal ärmellos, aber nicht so ärmellos, sondern so bis zur Schulter ärmellos auch. Also das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, wem das
so leicht überlappend oder was?
Ja, es ist so ein bisschen, es ist nicht wie so ein, also ein Tanktop wäre ja schon wieder lustig, finde ich, wenn du so ein Unterhemd, so ein ganz tief ausgeschnittenes Unterhemd hättest. Aber es ist eben nicht so.
Was auch geil wäre, wenn quasi so unter der Achsel das so ganz tief ist, wie so Pumper-T-Shirts oft sind.
Muscle Beach einfach so, genau. Aus Baumwolle. Die sind einfach aus Baumwolle.
Also ich finde, da kann man ein paar Vorschläge einfach, könnten wir mal proaktiv schicken.
Ja, also ich wünsche mir mittlerweile komplett so Retro-Trikots die ganze Zeit bei den ganzen Vereinen, wie sie in den letzten Jahren auch immer mal wieder so einen Verein einzeln rausgebracht hat. Aber das mal so komplett durchziehen als erstes Trikot finde ich geil. Wisst ihr, was ich
meine? Ja, finde ich auch geil, ja.
Also so ein bisschen oldschool, nicht jetzt irgendwie designt, also nicht so aufwendig stylisch designt oder so. Ja, das wünsche ich mir. Mal schauen, vielleicht wird der Wunsch ja irgendwo erhört.
Habe ich erzählt eigentlich, dass ich mir zum ersten Mal in meinem Leben, das klingt jetzt ein bisschen räudig, aber wir sitzen ja irgendwo so an der Quelle, ein Fußballtrikot gekauft habe vor ein paar Wochen?
Hast du das erzählt?
Ich weiß nicht,
Von Florenz, oder?
Genau.
Nee, das kann ich noch nicht. Du hast dir ein Florenz-Trikot geholt.
Es ist wirklich großartig. Es ist von Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta.
Oh, ist das gut.
Florenz in diesem Lila und Sponsor ist natürlich Nintendo. Also es ist für mich, ich habe es gesehen und ich wusste, dass ich es kaufen muss.
Es hat auch einen Kragen, oder?
Es hat so einen kleinen Kragen, ja, es ist wirklich großartig.
Ah, geil. Ja, das ist natürlich sehr geil, muss man sagen. Ich, so ein Retro-Trikot fände ich auch geil. Ich fände es auch geil, wenn ihr wieder Langarm tragt. Einfach.
Ja, aber das so kann,
wer trägt das heutzutage?
Das ist aus der Mode gekommen, ne?
Nee, das ist, das kann ich euch sagen, das ist nur ein bisschen kompliziert, weil man so einen Mist irgendwie immer anmelden muss. Also ich kann nicht einfach am Spieltag, können nicht einfach 8 Spieler sagen, hey, ich heute ist übrigens kalt, heute möchte ich Langarm tragen.
Ernsthaft, das geht nicht.
Ja, das ist alles.
Ernsthaft.
Anmelden. Lass uns bitte nicht damit anfangen. Über sowas könnte ich mich so tierisch aufregen.
Das ist ja wahnsinnig.
Ja, es ist, ich glaube, eine bestimmte Anzahl an Spielern kann theoretisch auf das gehen. Also wenn es jetzt 2 sagen, hey, es hat heute nur 10 Grad und ich komme aus Brasilien, ich brauche einen Langarmtrikot, dann geht es. Aber es darf, ich kann es euch nicht 100% sicher sagen, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Mannschaft darf, glaube ich, nicht in Langarm spielen, außer es ist angemeldet. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es so ist.
Geil.
Und wer mir das Gegenteil beweisen kann, bitte helft mir da, weil dann muss ich mich nicht mehr über diese Sachen aufregen.
Das ist ja unbeschreiblich, ist das.
Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass unser Zeugwart keinen Bock hat, so viele Sachen mitzunehmen und deswegen solche Regeln erfindet. Ah, das geht nicht. Das geht nicht. Sorry. Da muss ich noch eine zweite Kiste tragen. Das ist leider den Regeln.
Bekanntlich sind die Zeugwarte ja richtig, richtig fies in Fußballmannschaften.
Ich geh da jetzt nicht drauf
ein, Jonas. Wie wird man Zeugwart eigentlich? Wie wird man Zeugwart? Wie ist so eine,
also für mich sind Zeugwarte,
ist ja ein geiler Job. Ich wäre mega
gerne Zeugwart. Für mich sind das immer Legenden.
Ja.
Sind sie auch, weil sie aber auch immer ewig lang dabei sind. Weil ich glaube, das ist keine Position, die du alle 3-4 Jahre irgendwie austauscht, weil diese Abläufe, glaube ich, schon nicht, das ist jetzt nicht so, wie soll man sagen, so komplett einfach, dass man wirklich bei jedem Spiel an komplett alles denkt, weiß, wo was ist, weil die müssen ja schon an sehr viel denken. Weil du musst ja bei jeder Sache die Dummheit der Spieler mit einberechnen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die schiefgehen können, weiß man im Spiel.
Also ich glaube zum Beispiel.
Ist schon mal was. Ja, sorry.
Ja, ich glaube zum Beispiel, jeder Spieler, der jemals in Haching gespielt hat, also von Olli Straube über André Breitenreiter und weiß ich nicht, André Altin Rackli, alle
Jonas kennen, Hummels. Jonas
alle Hummels. Kennen Wolfgang Binderberger, der unser Zeugwart war. Es ist der beste Mensch gewesen und jeder ist auch immer mit dem, also jeder hat sich mit dem verstanden. Und wenn der irgendwie, weiß ich nicht, Geburtstag gefeiert hat, waren gefühlte 7 Generationen an Haching-Spielern oder sowas da.
ich finde übrigens, es gibt 2 Arten Zeugwart. Es gibt so die immer so komplett offen sind und so sofort so, ja klar, alles klar, und dann hast du die Sache 10 Sekunden später. Oder es gibt die dich gefühlt erstmal beleidigen.
Ja, das stimmt.
Die aber herzensgut auch.
Sind natürlich.
Genau, die aber eigentlich, die machen es dann gerne und die haben auch Bock drauf, aber die müssen dich erstmal beleidigen. Die müssen erstmal sagen, wie doof du bist, dass du jetzt schon wieder das T-Shirt irgendwie vergessen hast. Das kann nicht sein, du hast 5 Dinger davon bekommen, das kann doch das.
Perfekt.
Meine Güte. Und dann geht er so richtig grummelnd weg und kommt dann und schmeißt dir dann so in dein Gesicht halb schmeißt er dir dann das T-Shirt, aber du hast es eine Minute später.
Ja, das ist perfekt. Und diese Art hat auch immer quasi eine kurze Hose an. Egal wie kalt oder warm es
ist. Ja, das Hallo. Ist, da sind Zeugwarte wie Torwarttrainer. Die sind dann, das ist so, die haben so ein bisschen ihren eigenen, wie soll man sagen, ihre eigene Vorstellung von
Temperatur.
Ja, ganz, ganz eindeutig. Aber die kurze Hose, das stimmt. Das ist ein absolutes Zeugwart-Ding.
So, jetzt warte mal kurz, weil der Luki ist rausgeflogen.
Das Ding ist, der Zeugwart ist, glaube ich, der Antipol zum Platzwart vom Tennis. Denn der Platzwart in Tennisvereinen ist immer ein Spacken einfach. Der ist immer unendlich unfreundlich, beleidigt dich auch, aber halt auf Ernst und sagt dir, also weil du hast ja normalerweise, wenn du im Tennisverein dann auf den sozusagen diese Plätze, die ihr buchst, musst du dir dann irgendwie deinen Namen da eintragen oder hast du Magnettafeln oder so und du machst es immer falsch. Also er kommt und sagt dann, er ist dann so jemand, der dann sagt, komm mal mit. Also du weißt schon, das ist okay. Sag, könntest du es mir auch jetzt sagen, aber wir gehen jetzt 5 Minuten lang beide in diesen verranzten Schuppen rein, damit du mir dann sagst, was ich falsch gemacht habe. Anstatt das jetzt einfach hier draußen klären. Und dann was? Es ist einfach, es ist immer ein Spacken, der Platzwart. Und dann, ist einfach, ich weiß nicht, der muss, glaube ich, einen schweren Schicksalsschlag hinter sich haben. Na, dann bist du qualifiziert zum Platzwart.
Können die Tennis spielen dann trotzdem?
Ich glaube, sie konnten mal, aber sie können es nicht mehr.
Ah, okay, das ist dann so ein bisschen, ich war in der U16, war ich Nummer 1 in Deutschland oder Nummer 1 in Region Ostwestfalen-Lippe und dann hatte ich einen Wachstumsschub bekommen und hat irgendwie.
Da muss ich einen Krieg.
Okay. Ich weiß, wow.
Nein, aber die sind doch schon. Also ich finde, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch nur diesen Einplatzwart von meinem Verein damals, aber der hat mich häufig, einfach ganz häufig angeschrien, wirklich. Schreien. Das hat als Schreien schon gestartet, das Gespräch. War nicht mal. Naja. Das dazu. Hallo Tennis. Grüße. Ja,
galante Überleitung, auf jeden Fall.
Also absolut gelungen, Luke. Ich fand, das war die schönste Überleitung des Tages bislang.
Ich habe eine These zum Anfang vom Tennis. Okay. Die können wir diskutieren. Und zwar ist die folgende. Ist Diego Schwartzmann der neue David Ferrer?
Nein.
Nein?
Das ist eine gute. Ich finde, das ist.
Weil ich habe das.
Ich weiß, also meinst du, dass er halt irgendwie in der Weltspitze unterwegs ist?
Exakt.
Nie ganz exakt. Gut. Ein bisschen halt so ein bisschen gesichtslos, in Anführungsstrichen, ohne dass das jetzt zu negativ gemeint ist?
Exakt, das ist es. Genau das, was du erzählst.
Okay, da muss ich vielleicht sagen, absolut richtig, weil sonst wäre ich vielleicht nicht so schnell drauf gekommen, was du uns sagen wolltest.
Es wäre geil, wenn du jetzt gesagt hättest, nein, auf gar keinen Fall. Ich auf gar keinen Fall. Es ist auch so, wenn ihr euch jetzt ganz kurz überlegen müsstet, was sind Diego Schwartzmanns Paradeschläge?
Oh. Genau. Ja, es ist genau. Und was ist David Ferrers Paradeschlag?
Die Rückhand.
Ja, genau.
Die Konterrückhand aus dem Lauf cross, aber kein Winner, sondern nur um den Ballwechsel wieder offen zu gestalten.
Ja, perfekt. So, es ist gut. Ja. Ist sehr gut. Ja. Also er war in der Bredouille und.
Hey, hat er da Urlaub gemacht oder was?
Oh
Gott, ich schäme mich so sehr.
Oh je.
Wundervoll.
Genau. Ich sag gar nichts mehr. Sagt ihr mir doch mal, kurzes Zwischenquiz. Er hat natürlich.
Ich weiß auch nicht, irgendwie hat mich dein Bredouille echt erwischt. Bitte stell eine Frage, bitte.
Er hat natürlich kein Grand Slam-Finale erreicht, ist ja völlig klar. Er war jetzt bei den French Open, glaube ich, im Halbfinale, das war sein größter Erfolg. Ansonsten hat er 3 Titel auf der ATP-Tour gesammelt. Bisher, also nur zur Einordnung, Schwartzmann ist 1992 geboren in Buenos Aires, ist 1,70 Meter groß und wiegt 64 Kilo. Hat spielt eine Beite an die Rückhand, wie ihr wisst, und hat bisher Preisgeld 8,8 Millionen US-Dollar gewonnen in seiner Karriere. Also es ist schon erfolgreich, ist aktuelle Nummer 8. Ich glaube, wenn er jetzt noch ein paar Punkte holt, ist er auch beim Masters mit dabei oder ist sogar schon. Und hat halt dabei, ja. 3 Titel gewonnen auf der Tour. Sagt mir doch mal wo.
Ja gut, jetzt müssen wir irgendwelche Sandkastenturniere aus Paraguay und Bolivien müssen wir da jetzt, glaube ich, ranholen.
Also es sind 3 Turniere, die ich alle 3 nicht einordnen würde als. Also klar, gibt's da Tennisturniere, weil es Städte sind, in denen man Tennis spielen kann. Aber
Acapulco?
Ja, also sowas wie Acapulco, nur anders.
So New Mexico oder so.
Ja,
Mexico City okay, oder
es
irgendwie
ist,
sowas.
Es ist ja. Los Cabos in Mexiko, ja. Aber interessanterweise auf Hartplatz.
Okay, das kommt ein bisschen überraschend.
Gegen ja. Taylor Fritz ganz normal glatt in 2, in den ersten im Tiebreak, dann 6-3, hat er gut gemacht. Letztes Jahr im August war es sein letzter Titel soweit. Und die anderen beiden, es ist völlig randomisiert, ihr werdet es niemals wissen, ist Istanbul und Rio de Janeiro. Und ja. Es ist wirklich so, was, also.
Das sind genau, hat David Ferrer die genau gleichen Turniere gewonnen?
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das ist
wahrscheinlich auch die David Ferrer Trophy, die man da mittlerweile
kennt. Slam, den Ferrer Slam. Hat er gewonnen. Nee,
Ferrer Slam sind 2 Grand Slam Viertelfinals und ein Sieg.
Oh je.
Das ist aber, ja als Fünfter beenden.
Aber es fehlt nämlich noch was. Es fehlen gewisse Wochen auf Rang 4 der Rangliste. Also
ja, aber das kann ja noch kommen. Der ist ja noch ein junger Kerl.
Du hast es ja gerade angesprochen, dass Diego Schwartzmann ja auch bei den Finals sich für die Finals qualifiziert hat. Und ich habe mir das gerade auch mal angeguckt. Also erstmal die erste Frage: Wer nimmt denn noch teil? Die sind alle schon fix. Wisst ihr es?
Ja klar. Also es ist Djokovic, Nadal, Medvedev, Tsitsipas,
Zverev,
Team, Schwartzmann. Ja. Waren das schon alle? Oder?
Nee, einer fehlt noch.
Einer fehlt noch?
Mhm.
Echt?
Ja. Also ihr habt Djokovic 1, Nadal ist auf 2, Thiem ist auf 3, Medvedev auf 4, Tsitsipas dann 6, weil der Roger Federer noch dazwischen hängt. 7 ist Zverev, 8 fehlt euch und 9 ist Schwartzman.
Ist Federer gar nicht dabei?
Nee,
der ist ja die ganze Zeit verletzt. Ja, stimmt. Verletzt, sorry, den habe ich wie selbstverständlich dazugezählt, aber der fällt ja schon ein bisschen länger aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist es irgendjemand ganz Offensichtliches oder ist es jetzt?
Nee, er ist ein upcoming Star und hat heute aber dieses Jahr 5 Titel gewonnen.
Oh, denn, ja gut, das ist, den müsste man auf jeden Fall drauf haben. Aber es ist irgendwie nicht, es ist nicht Kachanov.
Na, fast.
Nee, es ist natürlich, ja, Rublev.
Ja. Ach ja, klar, Rublev. André Rublev.
Ja. Aber das Geile ist auch hier, wenn ich mir das angucke, zu jedem steht sozusagen ein Fact drunter, wenn du auf der Seite von den
und dann steht Schwartzman.
Ja, pass auf, das ist geil. Weil bei den einen steht so, Rafael Nadal, two-time Finalist, Sieg's first final title, dann bei Tsitsipas last back-to-back Champ, Djokovic, Alexander Zverev, 2018 Champ, has two titles from 4 finals this year, dann André Rublev mit den 5 Titeln und dann Schwartzman becomes 8th Argentine to feature at the event.
Geil. Ich meine, das Geile ist, ich finde den ja ganz nice irgendwie. Also ich sehe dem gerne irgendwie beim Tennis zu, Schwartzman. Und finde den,
ja, auf jeden Fall.
Find ihn auch sympathisch, weil er halt auch mal ein bisschen assi ist und so. Der ist jetzt nicht so allglatt, aber er ist halt trotzdem fairer. Also
ja, genau. Und man muss ja sagen, es ist alles jetzt nicht so negativ gemeint, wie wir es sagen. Ich glaube, nee, das kennt man ja. Das ist
ja, ist ja überspitzt. Ist ja klar.
Das ist mit Sicherheit, der hat mit Sicherheit auch einen ganz feinen Humor. Ganz feiner Kerl. Diego,
aber was man sagen muss,
auch David, aber.
Der wurde ja so vermöbelt von Zverev in Köln. Mhm. Das war ja unglaublich. Also ich habe das angeschaut, Highlights.
Oh Gott.
Also ich habe Highlights angeschaut. Ja. Und das letzte Spiel, also quasi das 6-1 dann im zweiten Satz, da hat Zverev 3 Winner geschlagen. Das war unbeschreiblich. Das, der eine Winner war scheinbar, das hat zumindest Kollege Stach gesagt, also könnte der schnellste Winner aus dem Spiel dieses Jahres gewesen sein. Also er weiß es nicht genau, hat er gesagt. Aber der war irgendwie 175 km/h schnell. Und er konnte sich nur erinnern, dass Monfils mal irgendwie einen eingesprungen über 180 geschlagen hat. Aber das war eine Fackel, die der darüber geschlagen hat. Also wirklich absurd. Und genau die, also der 2 von denselben Schlägen auch noch gemacht. Das war wie in Trance. Irgendwie 1:10.
Ja, das, ja, der hat schon ein paar Aussagen auf dem Tennisplatz gemacht zuletzt, der Kollege. Ich meine, der hat doppelt Köln gewonnen, darüber haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Und jetzt dann auch erst im Finale gegen Medvedev war das, ne? Das Finale, als er den ersten auch gewonnen hat und dann leider das Ding noch abgegeben hat. Sonst hätte er mal ganz kurz einen Hattrick hingelegt, was natürlich schon ziemlich beeindruckend ist, weil wir, glaube ich, ja auch alle nicht so ganz sicher waren, ob er diesen Sprung schaffen kann. Und jetzt gerade sieht es so aus, als würde er ihn dann gehen.
Ja, jetzt hat
er
aber gegen Medvedev dann trotzdem wieder verloren auch, ne? Wo war denn das Turnier?
Ach Moment, jetzt nochmal, nach dem Finale hat er nochmal gegen Medvedev verloren?
Ja, klar, er hat ja dann
Oh, das ist mir noch nicht untergekommen.
In Paris.
Ja, da hat er Nadal gestimmt.
Ja. Und dann ging Medvedev wieder verloren im Finale. Wobei das kann passieren, weil Medvedev ist einfach ein guter Spieler.
Aber der holt aus. Ich verstehe nicht, wie der ausholt. Was ist denn das? Ist er irgendwie Florian Mayer oder was? Kann er mal, was ist?
Wie kann das funktionieren? Aber ich bin ein riesen Medvedev-Fan. Ich feiere den geisteskrank als Spieler.
Ich auch. Logischerweise,
ja, ne? Ich auch. Es geht jetzt immer nur darum, ich kenne den persönlich nicht und am Ende muss man immer höllisch aufpassen, ob der nicht irgendwann mal irgendeinen Post auf Russisch abgesetzt hat, den ich aus Versehen geliked habe, wo er vielleicht irgendwas kritisiert, wo ich nur das Bild gut fand.
Wie Kleingeld wieder.
Das ist die beste Aktion der Tennisgeschichte, muss man trotzdem sagen.
Ja, oder die Sachen. Also, das ist vielleicht nicht der allerbeste Charakterzug jemals gewesen. Aber rein als Spieler finde ich den richtig geil. Also
aber dass er überhaupt so Kleingeld auf dem Tennisplatz dabei hat.
Meint ihr, die Aktion war von langer Hand geplant?
Keine Ahnung.
Hat er irgendwie so geil.
Parkticket gezogen oder was? Warum hat er denn Kleingeld dabei?
Geil, also Telefonkarte und Kleingeld. Das sind zwei Sachen, die er immer in seiner Tasche hat.
Das sind, meine, der macht auch dann so ein Instagram-Video, wo er dann seine Essentials zeigt und das sind die Sachen, die habe ich immer im Geldbeutel.
Rubel gelernt.
Rubel und ein Bild von Rublev. Das sind die beiden Sachen.
Aber ich habe das doch mal erzählt gehabt, das war bei irgendeinem Turnier, da wurde bei, ich weiß nicht, bei der Zone oder Eurosport oder wo auch immer es war, gesagt, wie viel Spin seine Schläge haben im Vergleich zu den anderen. Und es ist irgendwie ein Fünftel oder sowas, weil der halt nur Flats spielt die ganze Zeit. Mhm. Also es ist, ja. Und der Ball geht immer 1 Zentimeter übers Netz, gefühlt. Immer gleich.
Naja. Ja, sieht auch aus wie Air-Hockey, was der macht. Ist, weil der schiebt das Ding da durch die Gegend. Ja. Aber es ist, aber er kann's halt. Es ist schon abgefahren. Immer noch geil auch dieser, ist es nicht der Punkt gegen, das kann man sich auch gerne mal angucken, der Punkt gegen, wie heißt der Ami?
Taylor Fritz?
Nee.
Jackson. John Isner?
Nee.
Francis Tiafoe?
Ja, genau. Gegen Francis Tiafoe spielt er, glaube ich, wo Tiafoe schon denkt, dass er den Punkt gewonnen
hat. Ja. Das ist großartig. Ja, ist wirklich großartig.
Großartiges Video, muss man sagen.
Ja. Bricht einfach ab.
Das ist ziemlich lustig. Jubelt dann hinten so am Zaun. Der Ball kommt neben ihm wieder runter.
Ist das tatsächlich gegen Medvedev gewesen?
Ich glaube, es ist gegen Medvedev, aber ich will mich jetzt nicht festnageln lassen.
Aber das passt ja ganz gut, weil wir haben einen YouTube-Kanal mit unseren besten Videos. Und das ist Teil unseres Dings, würde ich sagen, oder? Es kommt in unseren Kanal.
Auf jeden Fall, das kommt rein. Wie viele Videos sind mittlerweile im Kanal?
Ich weiß es nicht, ich glaube es nach wie vor.
Dieses eine.
Nee, Fesselflugzeug.
Fesselflugzeug.
Stimmt. Wir wollten, aber das... konnten dem keine Konkurrenz machen.
Da
muss man
ja auch echt sagen, das ist es, ja. Wir haben halt die Messlatte so hochgelegt. Ich weiß auch nicht, das ist schon schwierig, da jetzt irgendwie noch einen aufzusetzen.
Ich schaue mir das tatsächlich, hin und wieder Fesselflugzeug-Videos an, weil ich kann es nicht glauben, was passiert. Und irgendwer hat es aufgenommen, ne? Irgendein ganz riesen Star hat vor ein paar Wochen, vor nicht allzu lange.
Aussie Man.
Wer?
Aussie Man heißt der, glaube ich.
Echt?
Der hat so ein Voice-Over gemacht.
Ach, stimmt. Ja, du hast recht. Ja. Sich weit nach uns.
Ja, weil der unseren Podcast hört.
Ja, der ist ein großer Fan. Soll ich euch auch beiden auch ausrichten? Ja. Lucky, dich findet er besonders
auf gut. Englisch.
Ja.
Auf Englisch weiter jetzt auch, damit
er. This Lucky Guy, he's great. Hat er mir gesagt.
It's amazing. Aussie Man is amazing.
An was mich das erinnert. weil ich meine, es kann natürlich sein, dass solche Leute der schreiben, weil ich weiß nicht, ob wir das mal erwähnt haben, aber da war ich richtig sauer. Tatsächlich war ich sauer, weil ich neidisch war. Als wir bei den French Open waren 2016 oder wann auch immer wir da gemeinsam waren, da saßen wir rum und irgendwann kam ein Mensch zu dir, Mats, und hat gesagt, hey, Stan Wawrinka würde dich gerne kennenlernen.
Ich weiß, das ist so geil.
Ja. Und da gehst du halt weg und der Luki und ich schauen uns an und sagen, ja, fuck, Stan the Man mit Mats reden. So, warum? Ich will auch mit ihm reden.
Aber es hat sich so falsch angefühlt, weil ich finde, das hätte andersrum laufen müssen. Wir waren da in seinem Garten irgendwie.
Ja.
Und es war so, ich war richtig auch sauer.
Ich war auch wirklich sauer.
Ich
will auch mit Stan the Man reden.
Okay, und dann kann ich euch beide jetzt beruhigen. Ich weiß nicht, ob ihr bei der Begegnung dabei wart, aber ich glaube, beiden wurde das jeweils so rum gesagt, dass der andere mit dem reden möchte. Ich glaube, wir wurden da eher so und das meine ich jetzt zu 100% ehrlich. Ich glaube, wir wurden da so ein bisschen zusammengeführt.
Ihr wurde verkuppelt.
So in der Art, ja, weil ich hatte nicht den Eindruck damals, dass das jetzt für ihn so sein Tageshighlight war.
Das ist ja viel besser.
Und
habt ihr Französisch geredet?
Ich habe auch, ich glaube, Englisch haben wir
logisch. Weil der kann kein Wort Deutsch.
Ja, und ich kann kein Wort Französisch. Und ich kann kein Wort Französisch.
Stan Le Garçon.
Oh, Stan Le Garçon.
Und ich hab auch ein Bild mit ihm zusammen gemacht dann damals. Und das, also an Lustlosigkeit ist ein Blick nicht zu überbieten. Deswegen, ich weiß wirklich nicht, ob das jetzt für ihn so ist, das Allergeilste war an dem Tag.
Ich hatte das Gefühl, dass du warst?
Ja, also, ich hoffe, das klingt jetzt nicht arrogant, aber ich glaube schon. Also, kann natürlich auch sein, dass nicht. Vielleicht macht er diese Termine auch einfach immer runter und denkt sich, ja, da dürfen irgendwelche Fans dann kurz in den VIP-Bereich.
Das ist okay. Aber
übrigens auch ein kleiner Hinweis.
Wisst ihr was? Wenn ich das Bild finde, dann packen wir das vielleicht auch mal auf den Instagram-Kanal.
Ist geil, verlinken
bitte. Und geil. Wir fragen ihn offiziell bei diesem, in dem Text quasi in der Beschreibung, ob er damals wusste.
Est-ce que vous êtes Stan Le Garçon?
Wisst ihr noch, war das 2016 oder 2017?
2017, glaube ich, war das. 2017.
Ich würde auch 17 sagen, ja, nur dass ich jetzt hier in meiner Bildersuche
die ganze Zeit
um 16 rumsuche.
Das war 2016.
Nee, Mann, ich glaube, es war 2017.
Ja, ich meine, wir müssen einfach nochmal.
Ich weiß, dass
Google einfach mal Nadal, Basilashvili, 0 Punkte.
Hoppala. Ja, das war eine Hinrichtung.
Ja, warte, jetzt bin ich hier 2017 und jetzt müsste
das. 2017, ja, es war 2017. Es war 2017. Ja, es war am 2. Juni 2017.
Als ich doch so, habe ich ja wunderschöne Bilder von uns drei beim Zähneputzen auf dem Campingplatz.
Ja, ja, stimmt.
Jonas, wie er aus dem Camper oben runterhängt, wir drei beim Frühstück.
Das war geil. Das war sehr, das war ein bisschen, das ist wirklich, das ist sehr schade, dass wir das nicht machen konnten.
Wir drei beim Golf.
Dieses
Jahr. Jetzt kam noch dieser vierte Freund von uns dazu, dann nachträglich.
Doktor. Doktor der Psychologie.
Ganz genau. Ey, jetzt muss ich sagen, ich sehe gerade das Bild mit Stan Wawrinka. Er sieht doch zufrieden aus mit dem Bild. Ich muss das, ja. Aber er hat von sich selber ein Stan-the-Man-T-Shirt an.
Ah, es ist geil. Ich muss sagen, ich feiere alles. Was das Beste der Welt, das habe ich tatsächlich gestern gemacht, ist mir einfach bei YouTube gibt's so Zusammenschnitte von seinen Rückhänden und es ist wirklich nicht zu beschreiben. Das ist wie Quecksilber, das fließt. Es ist einfach das Flüssigste.
Es ist wunderschön.
Es ist wirklich wunderschön.
Es gibt irgendeinen von den jungen Spielern. Ist das Rublev, der die einhändige Rückhand so schön spielt?
Schapovalov.
Oder nein, Tsitsipas. Tsitsipas spielt sie.
Tsitsipas, Gott.
Das ist, also diese einhändige Rückhand von dem ist ein Gedicht.
Ja, stimmt, ist richtig. Tsitsipas ist eh so der.
Und dann sieht der Typ ja auch noch so gut. Dann sieht der Typ ja auch noch so gut aus und dann ist der groß und spielt diese Rückhand. Das ist schon, muss man sagen.
Ja, ist auch gut. Wirklich gut.
Da kann man schon mal Fan werden.
Man muss natürlich sehen, dass er nicht in die Ferrerfalle fällt.
Okay, also wenn diese Folge nicht die Ferrerfalle heißt, dann weiß ich auch nicht weiter. Wir nennen es übrigens Leute. Falle gerade, ne?
Falle.
Ein unfassbar erfolgreicher Tennisspieler.
Einer der erfolgreichsten Tennisspieler jemals.
Ja.
Mit Nummer 4 der Welt. Ich gehe mal ganz kurz auf seinen Wikipedia-Eintrag, weil man da ja so schön sieht. Preisgelder gewonnen in seiner Karriere 31,4 Millionen US-Dollar.
Hoppala.
Beste Positionierung, Nummer 3. Aber das ist es halt. Er war einmal bei den French Open im Finale und ansonsten
in 3 gegen Nadal verloren natürlich.
Halbfinale, oder? Ja gut, French Open Finale ist gleichbedeutend mit gegen Nadal in 3 verloren.
Okay, ich hab ihn auch parallel aufgemacht. Das Beste an diesem Wikipedia-Artikel ist die Kategorie, also Nummer 5, Rivalries. Und dann die Leute gegen die, also die Rivalitäten, die er hat, sind natürlich Murray, Verdasco, Lopez, Berdig, Wawrinka,
Nishikori. Was? Wer kennt ihn nicht, den El Clasico? Nishikori wieder gegen Federer spielen. In der dritten Runde
in Zertogenbosch.
Basel. Zertogenbosch. Großartig.
Das ist ja großartig.
Fehde, eine richtige Fehde hat er.
Die.
Aber man muss ihm anrechnen, finde ich, dass er als Spanier nur einen Nachnamen hat.
Ich finde, man muss es hinterfragen.
Ja, ich weiß auch nicht. Ist der überhaupt, ist das ein echter Spanier? Ich schau mal, der kommt doch, der kann doch kein echter Spanier sein.
Ja, das ist. Ist Ern. Okay, er heißt David Ferrer Ern.
Das ist ja großartig. Guck, er hat doch noch einen ganz kurzen Nachnamen drangehängt. Das ist. Ich habe auch gedacht, das kann nicht stimmen. Der Wikipedia-Eintrag war fehlerhaft. Haben wir direkt gemeldet. Ich habe den direkt als Fehler auf dem Wikipedia-Eintrag gemeldet.
Okay, krass. Das geht's ist übrigens das siebtmeiste Preisgeld in der Geschichte des Tennis. Das ist gewonnen. Männertennis.
Die Ferrerfalle.
Die Ferrerfalle getappt. All-time. Hall of Famer.
Oh, er kann sich nur 6 Häuser auf Marbella leisten.
Überall da, wo er ein Turnier gewonnen hat. Also nur in Acapulco.
Ey, pass mal auf, der hat 27 Karrieresiege.
Ja.
Das ist halt schon krass. Das aber halt einfach.
Ja, weil du halt, wenn du dreimal Vierter wirst, kriegst du einen Sieg angerechnet.
Es ist so schrecklich ungerecht, was wir hier machen.
Ja, man muss ja damit rechnen. Er hat auch nur dreimal den Davis Cup gewonnen. Also ich meine, was soll denn das eigentlich?
Ja. Übrigens, und Jonas, ich muss es jetzt einfach mal sagen, es kommt mehrfach in seinen Siegen Zertogenbosch vor.
Ernsthaft?
Ja. 2008 hat der Herzogenbosch gewonnen und 2012 hat der Herzogenbosch gewonnen. Ah, schade, zweimal hat
der Herzogenbosch gewonnen. Vor Wimbledon-Turnier irgendwie, oder?
Ist das so ein Rasen? Auf Rasen, ja. Was er aber hat, er hat alles gewonnen. Er hat auf Sand gewonnen, auf Hartplatz gewonnen, auf Rasen gewonnen. Also er hat schon definitiv auch überall seine Uiuiui, aber was man auch sagen muss, er hatte halt keinen Turniersieg gegen irgendeinen der Top-Leute errungen, ne?
Ja.
Nee, seine Finalgegner waren Akasuso, Robredo, Almagro, Gasquet, nochmal Almagro, gefühlt Almagro, Almagro, Almagro.
Nicolas Almagro, das ist auch so ein.
Also er hat tatsächlich, so der bekannteste Name, den er in den Finals geschlagen hat eben bei sich, ist mal Nishikori und Wawrinka und Kohlschreiber.
Ansonsten. Geil, das letzte habe ich nicht kommen sehen.
Okay. Ja. Philipp auch nicht im Finale, was er 7-6-6-1 in Auckland damals abgegeben hat. So, genug der Rumspinnerei, würde ich sagen, bei dem Thema, oder?
Ja, ja.
Ihr müsst kurz die nächste Minute füllen. Ich habe nämlich ein Akkuproblem und hol kurz mein Ladekabel. Das befindet sich nur in einem anderen Stockwerk. Deswegen, ich steige sofort wieder ein.
Okay. Okay, Leute.
Yes.
Sollen wir rüberspringen, oder?
Wir springen ein bisschen rüber.
G-Touch.
Zum entweder Edgy Touch oder wir haben noch einen Sportler der Woche.
Ah ja.
Und der ging jetzt natürlich relativ schon durch die Medien. Und zwar ist es natürlich John Rahm oder Rahm oder wie auch, ich weiß tatsächlich, habe ich nie mal nachgeschaut, was in der Nationalität da ist. Der gute Mann, der diesen Golfschlag gemacht hat über den, okay, er ist spanischer Spieler, also heißt er, okay.
Jean Rahm.
Er hat wirklich einen unglaublich geilen Schlag gemacht übers Wasser. Das packen wir auch bei uns in das gute alte YouTube, den alten guten alten YouTube-Kanal. Aber es ist für mich ist der Sportler der Woche, ganz klar.
Absolut, vor allen Dingen, weil es ja gewollt war, ne?
Also von John Rahm, von dem Schlag.
Ja.
Ah, das tut mir weh. Ich kann nämlich noch nicht direkt einsteigen, aber ich möchte kurz einmal sagen, absolut gerechtfertigter Sportler der Woche, Jonas, weil dieser Schlag ist der beste Golfschlag, den ich je gesehen habe. Zusammen mit diesem Tiger Woods Chip, den kennt ihr auch, oder?
Ja, klar.
Wo der so eine halbe Sekunde auf der Lochkante hängen bleibt und dann reinfällt und
dann rasten alle aus.
Publikum ausrastet. Ja. Ich kriege Gänsehaut nur beim Erzählen über diesen Golfschlag. Aber John Rahm hat, glaube ich, den besten Golfschlag aller Zeiten abgeliefert. Und jetzt bin ich noch mal ein paar Sekunden weg, weil ich muss an eine andere Steckdose.
Ja, aber vor allem auch diese, also ich meine, das ist ja gewollt. Also es gibt komplett sozusagen es gibt sogar einen Namen für diese Technik, den Ball zu spielen übers Wasserhindernis.
Echt? Wie heißt die?
Ja, ja. Muss ich noch mal schauen. Aber das fand ich abgefahren. Und dann noch diese 90-Grad-Kurve am Ende. Also das ist völlig
Also die Reaktion, muss man sagen, ist natürlich auch relativ entspannt, ne? Ich meine, klar, es war ja so ein Vorbereitungsturnier mäßig. Aber die Reaktion einfach halt so ein bisschen sich freuen, ein bisschen abklatschen, finde ich dann auch wieder richtig lässig.
Ja, absolut. Das ist abgefahren. Schaut's euch an, Leute. Es lohnt sich da. Es lohnt sich. Gut. Yes. Ich habe noch kurz, bevor wir rüberspringen in den Edgy Touch, während der Mats unterwegs ist, ich habe noch mal eine Frage an dich, Jonas.
Bitte.
Und zwar, ich bin jetzt wieder so ein bisschen ins Laufen eingestiegen, jetzt in der Zeit. Und ich finde, es gibt so ein Utensil, wo ich früher mal dachte, das ist völliger Quatsch. Aber mittlerweile, weil ich jetzt auch alt bin ich mir nicht sicher, ob das nicht genau das Richtige ist. Und zwar ein Buff.
Ein Buff?
Kennst du das?
Nee.
Ein Buff, das sind diese Schlauchschals, Hals machst. Und ich finde, das ist so ein komisches Ding, weil wenn man sich diese Packungen anguckt, dann steht da immer drauf, ja, du kannst dir um den Hals machen, du kannst dir aber auch ein Piratentuch, du kannst damit auch irgendwie kleines Essen im Kühlschrank verpacken, kannst damit, das ist ja wirklich, es gibt da 19 verschiedene Arten und Weisen, wie du das anziehst, aber ja nur eine, die Sinn macht.
Mhm.
Also ich meine, wenn du das googelt das mal bitte und guckt euch an, warum sollte ich, also für alles andere gibt es ja schon andere Dinge. Also das ist ja so das, was ich mir auch denke bei einem Göffel. Kennt ihr das, diese Göffel, die so auf der Löffel und Gabel sind, wo ich mir denke, Digga, wenn du nicht in der scheiß Ariane-Rakete campen gehst, dann macht es keinen Sinn, dann hast du genug Platz für einen Löffel und eine Gabel, also auf dir einen Göffel zu holen. Aber bei dem Buff bin ich mir mittlerweile nicht sicher,
ja,
ob das nicht was ist.
Also ich würde es tatsächlich differenzieren, weil es gibt zwei unterschiedliche Buffs. Ich finde, es gibt diesen Sportbuff und es gibt einen Modebuff. Und der Sportbuff ist okay, ich habe sowas auch und das habe ich früher, also es gibt ja viele Fußballer, die damit auch Fußball spielen, was ich zum Beispiel echt lame finde. Ich finde, es sieht nicht gut aus und weiß nicht, ob das irgendeinen Zweck hat, dass der Körper, wo man eh irgendwie durchgehend Leistungssport macht und einen Puls von 160 hat, wirklich das gerade braucht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich selber habe sowas auch seit Jahren und wenn es kalt ist, ziehe ich das an, weil ich, also halt beim Laufen tatsächlich auch. Oder halt so beim Skifahren oder sowas. Dann würde ich das anziehen.
Die Frage ist halt auch immer, also die Designs sind halt auch eine Katastrophe.
Genau. Ich würde einfach halt so ein klassisches klassisches Louis Vuitton-Buff habe ich halt an.
Also könnt ihr mir kurz erklären, wie ihr in diesen 45 Sekunden von John Rams Golfschlag zu dem Thema gekommen seid, weil ich sitze jetzt seit einer Minute hier, höre euch zu und ich komm nicht mehr rein in das Gespräch. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt.
Ist unser Geheimnis.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Okay, alles klar. Aber dann war das jetzt kurz eine Eloge auf den Buff, oder was hier?
Ja.
Yes. Und der Buff sind diese, habe ich das richtig verstanden, diese Schals quasi ohne Ende, die durchgehenden.
Die Loop-Schals. Wahrscheinlich heißen die auch wirklich Schlauchschal. Und ich habe also Werbung gemacht für dieses Unternehmen aus Versehen. Aber ich weiß es nicht.
Ach so. Meinst du, Buff ist
die Marke? Ich will keine Werbung für das Unternehmen machen.
Lucky, hast du uns hier wieder unter Wert verkauft?
Mein Gott.
Ja, das stimmt. Ich hab nächste, machen wir weiter, oder? Nächste Category, edgy. Alter. Ich würde mal sagen.
Look, hier hat mal wieder den edgy touch. Edge touch.
Yes! Und heute sind wir, weil wir ja natürlich alle die nächste Zeit viel drinnen verbringen werden, dachte ich mir, wir gucken uns heute mal zwei Sportarten in Anführungszeichen an, die man sehr gut drinnen im Winter vollführen kann. Wir klammern jetzt heute nochmal Kickern aus. Es kommt bald, Leute, es kommt bald. Aber heute sprechen wir zum einen über Billard, und du hast es eben schon angesprochen, und über Dart. Zum einen erstmal die Frage, was haltet ihr generell von beiden Aktivitäten?
Ganz klare Antwort, ich spiele beides wirklich gerne.
Also Kickern und Darts jetzt.
Billard und Dart.
Billard und Darts, sorry. Also ich finde Darts richtig geil. Ich spiele es wahnsinnig gerne, irgendwie zu selten. Und Billard auch, aber da ist halt so die Verfügbarkeit irgendwie geringer. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier in meinem 250 Quadratmeter Penthouse mir noch einen Billardtisch reinstellen würde, dann würde ich natürlich schon viel Billard spielen. Aber ich bin eher so, ich finde halt Snookern eigentlich ein bisschen geiler. Aber ja, das ist halt noch schwieriger.
Niemand hat halt einen Snookertisch.
Kein Mensch der
Welt. Haushalt. Fangen wir vielleicht mal mit Billard an, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, es ist schon ganz geil. Ja, es macht natürlich mega Laune. Wir hatten ja auch mal selbst eine Phase, wo wir häufiger snookern waren. Ich glaube, viele hatten wahrscheinlich mal so eine Phase, wo sie in der Jugend irgendwie noch zu jung waren, um an andere Orte zu gehen. Dann sind sie halt in irgendein Industriegebiet gefahren und haben da Billard gespielt. Interessant erstmal fand ich, woher der Name kommt. Und das finde ich ziemlich geil. Weil es gibt zwei Varianten davon. Die erste Variante ist Bille, ist auf Französisch Kugel. Ja? Und das leitet sich einfach daher ab, ist die erste Variante. Oder die zweite Variante ist, dass ein Typ, der Bill Q heißt, 1580 in einem Raum gespielt hat, mit einem Messinstrument, das sich Yard nennt. Und deswegen haben sie das Sport Billiard genannt und das Ding Q. Was ich geil finde einfach. Weil es ist, als würdest du sagen, Fußball heißt Fußball, weil du es mit dem Ball mit dem Fuß spielst, oder? Weil Gandalf im Zeitalter der mit dem Ballrock gefüßelt hat. Es ist natürlich das eine. Es ist einfach geil. Aber es ist nicht geklärt, abschließend. So, das vielleicht mal dazu. Dann hatten wir eben, hast du es schon angesprochen, es gibt natürlich verschiedenste Arten, Pool, Snooker, Karambolage. Dann gibt's Kegelbillard noch. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Das ist eigentlich ganz lustig. Da haben die so kleine Kegel einfach auf dem Tisch liegen, die du dann umschießen
noch,
musst.
Noch nie gehört oder gesehen. Wirklich nicht.
Ich hab's mir gesehen. Da spielen die Leute dann eben auch alle so diese drei Fingerhandschuhe an, was dann schon wieder eine Nummer zu viel ist.
Ah, ja.
Genau, das und natürlich englisches Billard, russisches Billard gibt's auch, also es ist ganz, ganz interessant. Aber ich würde es ein bisschen gern, also jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Interessant ist vielleicht noch, dass es in Deutschland 26.000 Mitglieder gibt in Billardvereinen, was ich eigentlich ganz stattlich finde. Interessant beim Billard finde ich aber, und darauf will ich jetzt gern zurückkommen. Billard war früher so ein Ding bei uns, und früher war immer, finde ich, jemand, der einen Billardtisch zu Hause hatte, ist halt nice. Aber heutzutage muss man sagen, wenn jemand einen Billardtisch zu Hause hat, ist es einfach ein bisschen weird, oder?
Findet ihr nicht? Ein paar Ausfahrten verpasst so, ja.
Ja, genau. Ja.
Aber ist es, weil er den Billardtisch immer noch zu Hause hat? Also ich meine, wenn er ihn damals hatte, so, ja, wobei, das war, hat man ja noch daheim gewohnt, ne? Ja, ist schon ein bisschen komisch. Früher war das immer so ein, ich sage jetzt mal so ein kleiner Traum, dass ich das immer geil finden würde. Und das ist so die Vorstellung, dass man halt dann irgendwie immer rüber geht oder runter oder wohin auch immer, wo dieser Billardtisch steht und dann da Billard spielt. Aber ja, ich gebe dir recht, das ist ein wahnsinnig großes Teil, wo man auch andere Sachen hinstellen kann. Das ist jetzt auch, ich finde optisch jetzt auch nicht so, wie ich denke, wow, geil, die Wohnung besitzt einen Billardtisch. Sieht richtig geil aus.
Ja, weil in der Regel hängt dahinter ja so ein Metallschild von Jack Daniels auch. Das hängt ja normalerweise dahinter an der Wand. Das ist so ein bisschen problematisch. Aber hast du deinen Billardtisch eigentlich noch, Mats? Du hattest doch mal einen.
Ich hatte mal einen, aber nee, den habe ich nicht mehr. Der war auch leider, ich habe damals am falschen Ende gespart. Was soll ich sagen? Wenn du einen Billardtisch holst, also das ist jetzt mittlerweile schon 10 Jahre her, oder?
Sowas.
Würde ich sagen.
Ja, bestimmt. War in deiner zweiten Wohnung in Dortmund oder so.
Ja, genau, stimmt. Das war in der zweiten Wohnung in Dortmund damals. Das ist bestimmt 8, 9, 10 Jahre her. Der war ein bisschen zu billo. Also wenn du dir einen Billardtisch holst, dann sollte es schon auch ein richtiger sein. Also der war relativ schnell so ein bisschen verzogen, dass die Kugeln nicht ganz gerade liefen. Und dann macht es keinen Spaß, muss ich sagen. Also mir macht es nur Spaß. Oh, bei mir klingelt's. Mir macht es nur Spaß, wenn es wirklich einwandfrei läuft. Das ist übrigens wie beim Bowling oder beim Kegeln. Das kann ich auch überhaupt nicht leiden, wenn da auch nur so eine kleine Unwucht in der Bahn ist. Ich muss mal kurz zur Tür.
Ja. Ich finde halt, ja, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen zwiegespalten beim Billard. Kann man das wirklich noch vertreten?
Ein Billardtisch zu haben?
Ja, und auch irgendwie häufig Billard spielen zu gehen. Ich weiß nicht. Ich habe das irgendwie.
Das finde ich eigentlich schon, ich finde, das ist eigentlich eine sehr entspannte Tätigkeit.
Also ja, so. Es macht schon Spaß auf jeden Fall. Es sind immer so komische Orte halt.
Also ja, das stimmt. Das können aber auch ganz coole Orte sein. Also ich will jetzt keine Werbung für den Schelling-Salon machen in München.
Ja, das stimmt.
Aber das ist irgendwie schon wieder ein sympathischer Laden.
Ja.
Also so, das, was du gesagt hast, fand ich aber ganz gut, weil das ist halt so eine Abendbeschäftigung, die eigentlich keine Abendbeschäftigung ist. Ja. Also so, ja, wir gehen heute Abend Billard spielen, ist okay. So, ja. Also ihr könnt auch daheimbleiben. So. Das ist die Light-Variante des Daheimbleibens.
Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass dass der Billardverband der Deutsche wurde gegründet, und das ist schon so symptomatisch, im Café Bristol in Frankfurt am Main. Ich finde, das passt schon wieder
Bristol.
Ganz gut zu denen. Ja, ja. Interessant auch noch vielleicht als kleine Info. 2007 gab es einen Doping-Skandal im Billard.
Oh.
Und zwar Beta-Blocker genommen. Hat jemand, interessanterweise nehmen relativ viele Leute Beta-Blocker im Billard, weil die Spieler immer so alt sind. Das finde ich ganz interessant. Das ist schon wirklich so. Aber ich habe gesehen, dass jemand hat Hydrochlorothiazid genommen. Und es ist ein Maskierungsmittel für EPO. Drunter stand, EPO macht beim Billard keinen Sinn. Und dann war der Artikel vorbei. Das ist großartig. Aber das ist vielleicht großartig. Das vielleicht erstmal zum Billard, also mal im Kopf behalten. Und dann kommen wir mal zum Darts. Ich meine, Darts spielen wir alle, drei, ja, sehr, sehr gerne. Können wir
noch mal kurz sagen, wer von uns der beste Dartspieler ist?
Ist alles schon mal gefallen. Ich verstehe jetzt nicht, warum wir hier so alle Kamellen auch noch mal auf den Tisch bringen sollten. Lucky, was wolltest du sagen?
Ich habe jetzt auch gerade irgendwie nicht so, war ein bisschen schlecht die Verbindung. Ich habe jetzt tatsächlich, ja. Aber beim Darts, ich finde, das finde ich interessant, dass hier auch, es gibt 13.000 professionelle Dartspieler in Deutschland. Das ist, glaube ich, jetzt aber nicht verwunderlich, dass es nicht so viele sind. Ich finde es aber unendlich geil. Und ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, warum es eigentlich so so ein Event geworden ist mittlerweile, Darts. Und es liegt so ein bisschen daran, dass dass so ein Typ das aufgegriffen hat und den PDC, heißen die, glaube ich, oder? Dieser Dart-Verein, gegründet hat, so als zweiten Dart-Verband. Und hat das wirklich zu so einem Event gemacht. Das heißt, es wurde so ein bisschen zu diesem Event-Charakter hochgepimpt von diesem Typen. Und man muss ja wirklich sagen, im Alley Pally, wenn dann die Weltmeisterschaft jetzt wieder stattfindet.
Ich dachte, wir können es vermeiden, dieses
Ort, nein, Ort zu sagen. Nein, natürlich nicht. Es ist schon immer eher mega geil. Also es ist ja unendlich, unendlich geile Stimmung da. Ich meine, die Leute rasten ja völlig aus, ja, ja. Wo du immer denkst, wie können sich die Typen überhaupt noch konzentrieren? Es ist irgendwie einfach eine nice Beschäftigung, muss man sagen. Auch jetzt für zu Hause. Ich muss auch gestehen, ich spiele auch alleine Dart zum Teil. Ich habe halt eine Dartscheibe zu Hause. Ja, das ist
ganz cool.
Und es ist, ja,
ich weiß nicht. Ich habe da zwei Sachen. Also die erste Sache ist die, ich erwarte immer, wenn ich irgendwie Darts, ich bin auch immer im Alley Pally, also ich glaube, es gibt keinen anderen Wettbewerb oder keinen anderen Austragungsort. Ich erwarte immer, dass Steffen Freund aus einem T-Rex-Kostüm irgendwie zum Vorschein kommt. Jedes Mal gebannt starre ich drauf. Und die zweite Sache ist, ich habe tatsächlich kürzlich irgendwann mal Darts sozusagen gesehen. Das ist irgendwie so ein Teamwettbewerb. Ich habe nur kurz reingeschaut und dann hat so ein Mensch die Pfeile geworfen und der hatte einen Sponsor auf der Brust. Und der Sponsor war SAP. Und dann dachte ich mir, was in wirklich Gottes Namen denkt sich SAP mit diesem Sponsoring? Denke ich, ah ja, klar, weil da schauen ja, weiß ich nicht, so viele Leute zu, die Unternehmenssoftware kaufen wollen.
Ja, aber ich glaube halt schon mittlerweile. Ich meine, ja,
ich glaube es tatsächlich auch. Ich glaube, das ist sogar genau, ich glaube, die haben genau das Klientel da. Klar, du hast diese Volksfestgänger, nennen wir es jetzt mal vielleicht so.
Und klassisches C-Suite.
Und ich glaube, du hast halt diese Leute, die dann die ganze Woche irgendwie seriös Arbeit machen und dann irgendwie ein, zwei Tage Bock haben.
Ah, ihr wahres Ich
zum Vorschein. Genau, sich dann da auszuleben. Weißt du, die tragen dann Montag bis Freitag ihren Anzug und dann Samstag geht's ins LA Pally mit dem T-Rex-Kostüm und dem Bierkrug. Mit der Bierkrugmütze und dann wird aber mal so richtig Alley Pally auf links gedreht.
Ja, okay. Lass dich gelten. Ich finde es eine gute Erklärung, ja.
Und ganz kurz, und der Jonas, ihm ist es aufgefallen und er hat es jetzt hier erwähnt. Also aus meiner Sicht absoluter Geniestreich der PR, Leute.
Ja. So sieht's aus. Product Placement. Ich habe eine Frage an euch. Was wäre euer Dartname?
Oh Gott. Also ich würde nur mal kurz, bevor wir auf den Daten
haben. Ich wäre Mats 26 Hummels, ganz klar. Ich würde immer den Klassiker werfen. Die 5, die 20, die 1.
Okay.
Finde ich gut.
Also ich hätte irgendein Tier. Lass mich noch mal überlegen, was für ein Tier. Spontan ist es schwierig gerade.
Ja, das stimmt. Lazy Lizard wäre ich. Lucas Lazy.
Lazy Lizard. Puh. Da wäre ich wahrscheinlich, da muss ich natürlich auch irgendwie.
Du wärst El Turco.
Jaguar.
Ja, ich müsste auch eine Alliteration nehmen. Ich müsste ja irgendwie Jaguar oder sowas sein, ja.
Ja, das stimmt, ja.
Oder halt ein klassischer hier, hier, ich weiß nicht, Schakal, ist das ein.
Schakal?
Das ist ein englisches Wort.
Jonas Jakob Muschelhübels.
Jakobs Muschel. Das kann ja auch kein Mensch aussprechen.
Also Jonas Jakobs Muschelhummels. Ich würde nicht mehr
überbrücken. Juwelenlaubfrosch kann ich
dir geben, aber dann ist es. Wenn du noch mal in irgendeiner Sportart groß wirst, Jonas, weißt du, so als Bowler oder so.
Boah, geil.
Dann bitte, nenn dich die Jakobsmuschel.
Geil.
Ja, finde ich gut. Ich habe, interessanterweise, muss ich sagen, als ich beim Billard war, und das ist ja auch so ein Ding, ich bin so ein bisschen abgedriftet wieder bei dem ganzen, bei den ganzen Recherchen. Ich will gar nicht so tief auf die Einzelheiten des Billards jetzt eingehen, weil das würde den Rahmen sprengen. Aber ich bin auch darauf gekommen, dass immer, wenn man Billard spielen geht, ist ja immer irgendwo ein Date. Auch im Billard, in diesem Billardraum. Es ist ja immer ein Date. Und ich bin dann tatsächlich, habe ich mal gegoogelt, wer zur Hölle geht denn auf Dates zum Billardspielen? Und ich habe gefunden, wer da hingeht. Und zwar Pickup-Artists gehen zum Daten in Billardläden rein. Und ich weiß nicht, ob ihr noch ein bisschen familiar seid mit Pickup-Artists.
Na klar.
Ja, klar. Aber ich bin wieder in diese Seiten reingekommen von diesen Pickup-Artists und vor allen Dingen auf diese Abkürzungen. Und ich würde euch gerne mal einen kurzen Text vorlesen dazu. Und zwar, jetzt in der kalten Jahreszeit denke ich, dass dies eine gute Location fürs Treffen wäre. Und nein, ich bin echt nicht der beste Billardspieler. Da ich mich jetzt lange Zeit nicht mehr mit PU beschäftigt hatte, habe ich mir überlegt, wie ich beim Billard am effektivsten Kino machen kann. Und zum KC komme. Ich meine, draußen ist es ja kalt und man hat dicke Jacken an. Ungeeignet für einen KC. So, und dann habe ich natürlich keine Ahnung,
was von dieser Dude KC? Spricht.
Was ist KC? Keine Ahnung. Ich komme auch nicht drauf.
Und dann bin ich auf eine Seite und ich kann es jedem nur empfehlen, weil Pickup Artist ist ja wirklich die traurigste Art und Weise.
Der Künstler.
Es ist ja wirklich einfach frauenverachtende Kunst. Und guckt euch bitte mal die Seite an. Und ich bin hier gerade, googelt einfach mal Abkürzungen Pickup Artist, dann kommt ihr da schon drauf. Und zwar gibt es Abkürzungen wie zum Beispiel Amok, A-M-O-G, heißt Alpha Male Other Guy. Heißt, ist noch ein Typ, der wie du Alpha ist und bei der Frau landen will. Oh, und dann gibt es, pass auf, B-Mok, ein anderer Mann, der zuerst vielleicht sogar Amok war und der sich aus dem Set nimmt, nachdem er bemerkt, dass du bei den Mädels besser ankommst. B-Mox kann man statt Amoggen befremden.
Das ist richtig kaputt.
Bitte, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich dieses Zeug reinzuziehen. Oh. Es ist einfach nur kaputt. Es ist einfach nur das Allerletzte. Wirklich, das Allerletzte. Aber es ist herrlich.
B-Mock ist ja so krank.
Darauf werden wir nächste Folge bitte nochmal näher eingehen. Können wir das bitte machen, weil das müssen Jonas und ich uns auch durchlesen. Ihr zwei HBs, mit dem HD, ich muss los.
Muss approachen, ne? Jemand.
Dann machen wir jetzt mal einen Freeze-Out, würde ich sagen.
Ciao.
Bye.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.